An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Drogenkonsum, psychische Erkrankungen, schwere Gewalt gegen Menschen und Tiere. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören.
ARD.
Dan, Hilfe, Dan, schreit Gloria panisch. Als der Rentner zu seiner Frau nach draußen eilt, sieht er eine unglaubliche Szene. Der Maler, der noch vor wenigen Augenblicken damit beschäftigt war, das Haus des Ehepaares anzustreichen, liegt auf dem Boden. Doch er ist nicht allein. Der junge Mann, der sich noch vor einer halben Stunde mit den Worten »Hi, ich bin John, Ihr neuer Nachbar« vorgestellt hatte, beugt sich über ihn und schlägt ihm mit seinen Fäusten heftig ins Gesicht. Er scheint das spritzende Blut gar nicht wahrzunehmen. Dan packt den jungen Mann resolut an den Schultern, versucht ihn wegzuziehen und schreit immer wieder, »Hör auf damit!« Und tatsächlich, mit einem Satz springt John auf, sein Gesichtsausdruck wirkt emotionslos, sein Blick geht ins Leere. Mit einem Schlag streckt er auch den Rentner zu Boden, aber Dan rappelt sich nochmal auf, versetzt dem Angreifer einen Faustschlag auf dessen Schläfe. Doch John zuckt nicht einmal zusammen.
Melody of Crime, euer Podcast, wenn es um interessante Fälle geht aus der schillernden Welt des Entertainments und der Kultur. Heute mal wieder mit der phänomenalen Lydia Binnecke, hallo.
Und mit dem wunderbaren Musti.
Ja, Lydia, die Ansammlung von interessanten Charakteren in L.A. ist wahrscheinlich schon spannend, wenn es um diese Entertainment-Welt geht und um Menschen, die sich in diesem wilden Pool tummeln quasi und da natürlich auch Abgründe zeigen.
Genau, also die US-Filmindustrie hat da natürlich ihre Metropole und von daher ist das auch erklärbar, warum wir jetzt doch relativ häufig über L.A. als Schauplatz sprechen.
The City That Never Sleeps, wie New York natürlich, aber für Leute, die es im Entertainment schaffen wollen, ganz, ganz wichtig. Also ich habe tatsächlich sehr bekannte MusikerInnen, aber auch SchauspielerInnen dort kennengelernt, die zum Beispiel aber immer noch in ihrem Auto geschlafen haben.
Wow.
Also das ist echt, wenn du es da schaffen willst, das ist tough. Und du hast natürlich auch so tolle Menschen wie zum Beispiel die Catherine Davis, Philanthropistin, die natürlich auch schaut, wie kann ich vielleicht schon bekannte Menschen, die es aber gerade nicht einfach haben, oder aufstrebende KünstlerInnen unterstützen.
Genau. Catherine Davis war 2012, wir werden nämlich heute dann zum Jahre 2012 kommen, 81 Jahre alt und hat über viele Jahre eine Villa, die sie besaß, als eine Unterkunft eben für kreative Menschen auch genutzt. Das war eine sehr schöne Villa, 1927 erbaut im spanischen Stil. Und sie wurde beschrieben als eine Person, die gerne auch mit diesen kreativen Menschen redete. Und da gab es Gemeinschaftsräume, man konnte da Zimmer mieten, unterschiedlicher Größe, in unterschiedlichen Preiskategorien. Und die Leute, die haben auch gerne dort Kontakte miteinander geknüpft. Also das war schon.
Konnten sich da aber auch zurückziehen. Ne? Das
genau.
War ja in Los Feliz, das ist eigentlich eine ganz schöne Ecke von L.A. Das ist fast, also Seitenstraße will ich gar nicht sagen, aber schon eine gehobene Gegend. Aber jetzt nicht so dieses Beverly Hills, wo du von außen schon siehst, boah, was ist das für ein krasses Haus oder sowas, sondern es war dann eher so quasi, das sah eher so gut bürgerlich aus und dahinter war es aber wunderschön.
Genau, also das ist auch ein tolles Anwesen, weil wir haben uns ja auch durchaus angeschaut, wie das da aussieht hier in der Vorbereitung und von daher war das also ein ganz bekannter Spot für die kreativen Leute in L.A. über eine lange Zeit und dieser eigentlich sehr schöne Ort wurde dann leider zum Schauplatz einer wirklich sehr, sehr traurigen und tragischen Entwicklung. Und wie es zu dieser kam, darüber werden wir heute sprechen.
Und somit kommen wir zu Johnny Lewis.
Ja.
Ein wirklich begnadeter Schauspieler. Also ich hatte Johnny Lewis jetzt als Namen gar nicht so im Kopf. Sein Gesicht kannte ich aber tatsächlich. Ah. Weil er natürlich in ganz, ganz phänomenalen Filmen, Serien, wie auch immer, gespielt hat. Dazu kommen wir auch gleich. Und ich würde vorschlagen, wir fangen Eisenhart an. Jonathan Kendrick, Johnny Lewis, wurde am 29. Oktober 1983 in L.A. geboren. Also er war wirklich ein Native L.A. Guy.
Ja.
Und er war das mittlere von drei Kindern.
Genau. Und seine Familie, das wurde dann später auch in der Berichterstattung zu diesem Fall diskutiert, deswegen erwähnen wir das hier, gehörte der Scientology-Organisation an.
Ah, okay.
Das ist eine sogenannte neue religiöse Bewegung und die wurde 1954 von dem Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gegründet. Und man sollte vielleicht wissen, dass in Deutschland die Scientology-Organisation laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz von 1997 vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Naja,
schon so lange, ja, super.
Und beispielsweise auch in den Verfassungsschutzberichten von 2021 und 2022 wird Scientology erwähnt, weil die unter anderem dafür kritisiert werden, dass sie eine Weltordnung anstreben, in der eine scientologische Führungselite herrschen soll und es gäbe dann also auch keine demokratischen Wahlen mehr. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, vielleicht kennst du die Schauspielerin Lea Remini.
Ja, genau. Ich weiß, dass sie tatsächlich mal Scientology-Anhängerin war, dann ausgestiegen ist. Ich finde die so klasse, weil die ist ja bei King of Queens. Ne?
Ja.
Das ist also so eine lustige Serie.
Ja.
Und dadurch ist sie berühmt geworden. Aber die ist ja jetzt wirklich präsent dabei, wenn es darum geht, irgendwie im Prinzip Scientology auseinanderzunehmen und zu kritisieren.
Absolut. Also das sei an der Stelle auch mal erwähnt. Und jedenfalls, Johnny Lewis ist schon im Kontext dieser Scientology-Glaubenssätze aufgewachsen. Allerdings wird berichtet, dass er ungefähr mit Anfang 20 ausgestiegen sei.
Genau, also die Eltern waren da sehr aktiv, da kommen wir auch noch gleich zu. Klein Johnny Lewis, der hat irgendwann die Chance gehabt, natürlich, wie es immer so ist. Also heißt ja auch so, auch wenn man so Nachwuchsschauspieler hat, oh, der hat immer Lust gehabt auf Musik oder auf Schauspiel. Oft, wenn man ehrlich ist, sind es dann die Eltern, die dann irgendwie sagen, komm, wir gehen da mal hin. In diesem Falle seine Mama, die ihn dann zu seinem ersten Vorsprechen gebracht hat, als er 6 war. Das war so 1989, 1990. Und in Los Angeles zu leben natürlich ist dann ein großer Vorteil, weil da ist nun mal die Filmindustrie und auch die Werbeindustrie. Und so kam es dann ganz schnell zu seiner ersten Rolle mit 7 Jahren für einen Aufzug-Sicherheitsvideo.
Ja.
Und ich glaube, der hat dann irgendwann auch mal eine Pizza-Werbung gemacht, was, glaube ich, bei jedem Schauspieler mal so war.
Ja.
Also ganz sweet eigentlich und kleine Auftritte, Werbespots. Und dann hat er als Jugendlicher quasi die ersten Nebenrollen bekommen mit relevanteren Produktionen.
Ja. Also mit 16 trat er zum Beispiel in den Serien Eine himmlische Familie oder Malcolm mittendrin auf.
Aber Malcolm mittendrin kenne ich auch noch, genau.
Ja, genau.
Super cool.
Und dann nahmen die Rollenangebote auch ziemlich schnell zu. Und er hat dann mit 18 schon genug Geld verdient, um auch ausziehen zu können von zu Hause und dann sich wirklich komplett auf die Schauspielkarriere zu konzentrieren.
Super. Also sein Filmrevue war, glaube ich, dieses Raise Your Voice. Das war so eine Musik, so eine ganz süße Musik. Romantische Verfilmung quasi. Und das war mit Hilary Duff, also schon irgendwie auch eine bekannte Schauspielerin. Das war schon ziemlich cool.
Ja.
Nach diversen kleineren Rollen irgendwie hat er dann eine ziemlich tolle Rolle bekommen, auch bei OC California, also Orange County, California.
Ja.
Manchmal dachte ich immer, dass die Serie eigentlich viel bekannter ist für ihre Musik als für die Serie selber, weil es von Phantom Planet dieses California, dieses California, also wunderschönes Lied, richtig cool und geht im Prinzip um einen troubled young man, der in das Leben von einer eng verbundenen Gruppe von schon so wohlhabenderen Mittelstand-Kids oder so gehobener Kids irgendwie reinkommt und das Ganze spielt natürlich auch im schönen Kalifornien und man kriegt so ein bisschen auch den Lifestyle mit, was eigentlich ganz, ganz cool ist und jetzt halte ich fest, diese Serie wurde in mehr als 50 Ländern ausgestrahlt. Also das war ein richtiger Hit.
Okay.
Genau.
Das war natürlich dann sicherlich schon mal super, da also eine Rolle zu spielen. Da hat er also den Dennis Chili Childress gespielt. Und offensichtlich hat das nochmal wirklich dazu beigetragen, dass er auch öffentlich mehr wahrgenommen wurde. Und ungefähr zu dieser Zeit begann er dann auch eine Beziehung mit Katy Perry.
Katy Perry, der Popstar, die kennen wir natürlich. Was interessant ist, dass natürlich er kam ja aus dem Scientology-Elternhaus oder im Background. Und Katy Perry kommt ja aus einem sehr christlichen Umfeld quasi.
Ja.
Also ihre ersten Platten war eher so christliche Popmusik.
Mhm.
Und da haben die sich kennengelernt und haben, glaube ich, deswegen auch relativ schnell so auch eine ganz gute Grundlage gehabt. und haben ein Jahr lang, glaube ich, schon so, die waren schon so ein Hollywood-Traumpaar, kann man sagen.
Ja.
Und hat halt ein Jahr gehalten. Ja, und auf ihrer Platte Teenage Dream hat Katy Perry tatsächlich zwei Lieder geschrieben, die wohl die Beziehung zu Johnny Lewis auch behandeln. Ganz, ganz interessant. Ich zitiere mal aus The One That Got Away. Mhm. In another life, I would be your girl. We would keep all our promises. Be us against the world. Also im anderen Leben wäre ich dein Mädchen und wir wären irgendwie zusammen und würden unsere Versprechen halten und so weiter und so fort. Und You Were The One That Got Away. Also im Prinzip klingt es auch so ein bisschen so, du bist der, der mich hier verlassen hat. Aber immer noch mit dem Tenor, sie weint der Beziehung so ein bisschen hinterher. Der andere Song, Circle the Drain, eine Textzeile, You fall asleep during foreplay, also während des Vorspiels schläfst du ein, ne, wegen der Pillen, die du nimmst. Und ich habe keine Lust, irgendwie mir das länger noch anzugucken irgendwie und dich runtergehen zu sehen. Mhm. I wanna be your lover, not your fucking mother.
Mhm.
Ja, also im Prinzip schon relativ autobiografisch, so scheint es.
Ja, das war halt die Frage, nämlich eine große Frage wurde auch im weiteren Verlauf, wie denn jetzt eigentlich das Verhältnis von eben Johnny Lewis zu Drogen war.
Mhm.
Und das ist echt schwer zu klären, retrospektiv, aber es gibt einige Hinweise darauf, dass er zwar gelegentlich irgendwas ausprobiert hat, wie es wahrscheinlich auch in seinem sozialen Umfeld jetzt nicht unüblich war, also mal irgendwie ein bisschen Cannabis konsumiert oder so, aber nach allem, was man weiß, war er wohl nie ein dauerhafter Nutzer von irgendwelchen Substanzen.
Mhm.
Also es gab keine Belege dafür, dass er jemals eine Suchtproblematik gehabt hätte.
Mhm.
Eher im Gegenteil. Aber dazu später mehr.
Ja, dazu später mehr, auf jeden Fall. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start einer Karriere. OC California, dazu kommen natürlich noch andere tolle Produktionen, bis es dann wirklich gekracht hat mit Sons of Anarchy. Das war dann so 2008, 2009. Ich habe es noch nicht gesehen, witzigerweise. Ich weiß, wovon es handelt und habe immer mal so Ausschnitte. Und ich werde es mir hiernach auf jeden Fall angucken, weil ich ein riesen Fan von Ron Perlman bin.
Mhm.
Also dem Hauptcharakter quasi. Und es geht hier, also es ist eigentlich eine Biker-Serie.
Ja.
Es geht hier wirklich um eine Motorrad-Gang und eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen inspiriert tatsächlich von Hells Angels.
Ja.
Es sollen wohl tatsächlich auch echte Hells Angels mitgespielt haben.
Das
bei
ist sogar
Serie.
Tatsächlich nachweislich so, dass
okay.
also zu diesem Zeitpunkt noch aktive oder ehemalige Mitglieder wirklich dort Rollen bekommen haben und auch Hells Angels ganz klar für die Beratung konsultiert wurden, sodass
okay.
auch gesagt wird, dass schon viele Aspekte der Darstellung dieser kriminellen Aktivitäten einer solchen Biker-Gang, dass die schon recht realistisch seien, weil man sich da viel Mühe gemacht habe, dann sich auch wirklich realistisch beraten zu lassen.
Genau, das ist, wie du gerade sagtest, also sehr, sehr real dargestellt. Und teilweise auch sehr, sehr spannend, weil da wirklich so an der Grenze von der Koexistenz quasi zwischen Polizei und Kriminalität oder krimineller Gang irgendwie, wo hört was auf und so. Also ganz, ganz spannend gemacht, natürlich hier als Fernsehserie und organisierte Kriminalität natürlich, aber sehr, sehr spannend und teilweise sehr, sehr brutal.
Genau. Und das war wohl auch ein wichtiger Aspekt, denn die Rolle, die der Johnny Lewis hier spielte, war eine wohl sehr beliebte Rolle, die auch echt gut bezahlt war, also richtig gut bezahlt, so gut bezahlt, dass er dann mal eben seinen Eltern eine Eigentumswohnung in L.A. kaufen konnte.
Mhm.
Also das war eine eigentlich super Sache. Umso erstaunlicher war es eigentlich, dass er dann aber von sich aus den Produzenten gebeten hat, seine Serienfigur rauszuschreiben nach zwei Staffeln. Also er wollte nicht. Und der Produzent Johnny Sutter, der hat dann später in einem Interview das so beschrieben: Aus kreativer Sicht wollte er unbedingt aus seinem Vertrag aussteigen. Wir hatten fortlaufende Gespräche und beschlossen, dass wir einen noblen Weg für ihn finden würden zu gehen. Und so wurde dann die Serienfigur getötet. Also so, der hat da schon irgendwie einen lieben Kerl gespielt,
genau.
der jetzt aber in einem sehr fragwürdigen Kontext unterwegs war, in
genau.
dieser organisierten
Aber schon sehr, also charismatisch, also auch wenn du das Gesicht von ihm siehst, sehr charismatisch, muss man
Voll.
Schon sagen. Wirklich
Deswegen
cool.
erstaunte es schon ein bisschen, dass er wohl privat gesagt hat, dass er die Serie als zu brutal empfand und deswegen auch nicht weiter mitwirken wollte. Das war dann wohl seine persönliche Gewissensentscheidung. Wenn er wirklich diese Haltung hatte, dann wird das umso wichtiger, wenn man sich anschaut, wie jetzt die Geschichte sich auch weiter darstellen wird.
Definitiv und auch später. Also Freunde haben mir dann auch gesagt, dass er natürlich, also er hat ja schon eine relativ eklektische Auswahl von Rollen gehabt, sage ich mal. Und er schrieb, glaube ich, selber Novellen.
Ja.
War ein großer Fan von Dostojewski zum Beispiel. Ja. Also hatte diese Seite halt in sich. Ne? Aber wie du sagtest, hat er schon ganz gut verdient und hat gesagt, ey, das kann ich aber zumindest davon mal ein Jährchen leben oder zwei und anfangen zu schreiben.
Ja, also wirklich beeindruckend. Der hat angefangen, dann zwei Novellen zu schreiben wohl und noch ein Drehbuch und hat auch die Absicht gehabt, offenbar als Autor auch bekannt zu werden. Daraus ist zwar nichts geworden, aber das war wohl so sein Traum, dass er dann auch als Literat irgendwann Anerkennung finden wollte.
Eine weitere gute Sache, die quasi dem Johnny Lewis durch Sons of Anarchy passiert ist, er hat die Schauspielerin Diane Gaeta Marshall Green kennengelernt. Die zukünftige Mutter seines Kindes. Und das war 2009 ungefähr. Die hat bei einer Episode mitgespielt, in der Episode 6 der ersten Staffel. Also genau noch in der Zeit, wo er auch dabei war. Und ja, die haben sich da kennengelernt, haben eine Beziehung begonnen und Diane wurde schwanger. Und so schnell wie die Beziehung aber auch begonnen hat, desto schnell war sie auch vorbei. Mhm. Und im April 2010, also ein Jahr später, wurde dann die gemeinsame Tochter geboren und das Paar war aber dann bereits getrennt. Ich glaube, die haben noch versucht, zusammen zu leben tatsächlich. Ja. Aber hat nicht funktioniert. Mhm. Und dann ging halt tatsächlich auch los, dann landete das Ganze vor Gericht, also wegen Sorgerecht und so weiter und so fort. Das Ganze hat Johnny Lewis verloren.
Und dann kam es eben zu einem verhängnisvollen Motorradunfall am 30. Oktober 2011. Das ist ein echt wichtiger Tag, weil wir davon ausgehen können, dass dieser Tag die weiteren Entwicklungen ganz maßgeblich ausgelöst hat. Also Lewis fuhr mit seinem Motorrad, ist dann irgendwie von der Fahrbahn abgekommen und hat bei diesem Unfall eine deutliche Kopfverletzung davongetragen. Man hat ihn natürlich ins Krankenhaus gebracht, hat erstmal geguckt, ob es Anzeichen für eine Gehirnerschütterung gibt, konnte aber zunächst einmal nichts feststellen und dann sagte man, okay, Glück gehabt, alles nochmal gut gegangen und dann konnte er halt nach Hause gehen. Aber nach dem Unfall, also bereits kurz darauf, hat sein Vater und auch andere Menschen, die ihn kannten, auch Leute aus dem Freundeskreis, immer mehr bemerkt, dass sich seine Persönlichkeit veränderte. Er fing an, sich anders zu verhalten als vorher. Der Vater hat das Verhalten dann als unberechenbar und bizarr beschrieben. Und der Vater hat dann gedacht, okay, seltsam, warum verhält er sich jetzt so? Hat das was mit dem Unfall zu tun? Weil das setzte so unmittelbar nach dem Unfall ein. Dass der also irgendwie so ungeordnet war und so impulsiv und reizbar, also anders als vorher.
Und im Krankenhaus, glaube ich, also wie gesagt, eine Gehirnerschütterung haben sie gecheckt, gab es nicht. Die wollten aber, glaube ich, auch irgendwie ein MRT machen, ne?
Genau, also sie haben zumindest keine Anzeichen für eine Gehirnerschütterung festgestellt, aber gerade weil der Vater dann direkt danach, als er wieder zu Hause war, gemerkt hat, also irgendwie ist er jetzt seltsam drauf, hat der Vater direkt angeregt, man sollte das nochmal richtig gründlich mal überprüfen. Und der Vater hat zwei Termine für diese Magnetresonanztomographie gemacht, hat gesagt, Junge, lass dich doch mal durchchecken, vielleicht ist da ja was. Aber Johnny Lewis hat das absolut abgelehnt.
Und da kann man den auch nicht zu zwingen, ne?
Das ist halt der Punkt. Er ist ein erwachsener Mann und solange er eben kein Verhalten zeigt, das direkt ihn selbst gefährdet oder andere, kann er frei entscheiden, ob er bei sich ein Problem sieht oder nicht, ob er eben denkt, er ist krank oder nicht. Und das Problem ist, er wird auch über den weiteren Verlauf dieser Geschichte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck haben, dass er wirklich eine Behandlung braucht.
Das ist strange, weil das ist ja schon so eine Wahrnehmung, die du da selber hast, irgendwie die, aber ist ja nicht unbedingt logisch. Also wenn ich vom Motorrad falle irgendwie mit dem Kopf, ne, und mein Vater dann sogar noch kommt und sagt, ey Junge, willst du nicht mal gucken? Sag ich so, klar, gehst du noch mal eine Stunde irgendwie zum Arzt, überhaupt kein Problem.
Ja, also es ist halt die Frage, wir wissen nicht, was in ihm vorging, wenn er tatsächlich eine solche Hirnverletzung davongetragen hat, wie wir jetzt im weiteren Verlauf noch diskutieren werden, dann wäre es nicht ungewöhnlich, dass er kein Problem gesehen hat, weil tatsächlich zu der Symptomatik dazugehört, dass Betroffene ganz oft das gar nicht wahrnehmen, dass irgendwas anders ist. Die wundern sich dann, dass die anderen auf einmal so komisch sind und sagen, du hast dich verändert, weil die sagen so, nee, ich habe mich doch gar nicht verändert. Das wäre also ein Teil des Problems. Aber es kann natürlich auch sein, dass er vielleicht verunsichert war und auch vielleicht Angst hatte, zu erfahren, wenn irgendwas nicht okay ist. Manchmal gibt es ja Menschen, die so sagen, wow, ich will mich lieber nicht untersuchen lassen, weil wenn ich dann irgendwie eine Info kriege, die mich echt beunruhigt, man weiß nicht, was seine Motivation war, aber obwohl sein Vater echt gesagt hat, Junge, bitte mach das, hat er gesagt, nee, mach ich nicht, ich bin erwachsen, und niemand konnte ihn dazu zwingen. Es ist halt nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Der Unfall war ja am 30. Oktober 2011, und bereits im Dezember 2011 gab es zum Beispiel jemanden, der ihn echt gut kannte und der auch direkt gesagt hat, da ist irgendwas ganz seltsam auf einmal. Das war nämlich sein guter Freund, der Schauspieler Jonathan Tucker. Die kannten sich schon Jahre, und zu dem Zeitpunkt haben sie zusammen nochmal eine Schauspielklasse besucht, also offenbar so Kurse, um sich nochmal weiterzuentwickeln. Und der Jonathan Tucker sagte dann später in einem Interview, dass das total seltsam war, dass Johnny Lewis da reinkam und mit einem leicht britisch wirkenden Akzent sprach. Und erst dachte der Tucker, das ist jetzt ein Witz oder ja, so. Genau. Und dann hat er ihn darauf angesprochen und gesagt, ey, Alter, hör mal auf mit dem Quatsch. Und der Johnny Lewis hat das aber irgendwie so überspielt. Also der Tucker sagte, ich habe ihn danach gefragt, weil ich verwirrt war. Aber er hat es abgetan. Also zunächst mal fand der Tucker das seltsam, aber das hat sich dann auch noch weiter verstärkt, weil die auch noch weiter Kontakt hatten und Jonathan Tucker dann auch weitere Sachen mitbekommen hat. Dazu aber auch später nochmal. Und dann Januar 2012 kam es dann schon zu der ersten gewalttätigen Handlung, von der man weiß. Und an dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, Johnny Lewis hat vorher in seinem Leben keinerlei gewalttätiges Verhalten gezeigt. Überhaupt nicht. Alle haben gesagt, das war ein ruhiger, freundlicher Mensch. Also null aggressiv, ganz im Gegenteil.
Und der sah ja auch so aus, als wäre er immer gerade aus dem Bett aufgestanden irgendwie. Also das hat so eine coole Optik. Ich glaube, das war auch damals Katy Perry oder mit wem er zusammen war. Die fanden das interessant, weil er ist eher so ein cooler Zeitgenosse.
Voll. Aber umso drastischer war es dann, was nun am 3. Januar 2012 ablief. Also Johnny Lewis war zu Hause bei seinen Eltern in dieser Wohnung, die er für sie eben gekauft hatte, und die verstanden sich gut und er mochte es auch, da mit denen rumzuhängen. Und dann an dem Tag hat er eine Pyjamahose und ein T-Shirt an und sagt zu seinen Eltern, ich mach mal kurz einen kleinen Spaziergang. Die wunderten sich so mit, hä, Pyjamahose? Aber ja, okay, wenn
das
er meint.
Das kann dir in L.A. aber schon mal passieren, dass du solche Leute auf der Straße triffst tatsächlich.
Okay, und ich meine, bedenken wir, es ist der 3. Januar, also es ist jetzt auch nicht gerade Sommer. Und er geht jetzt raus und dann hat er später gesagt, er glaubte, aus einem Haus Schreie zu hören. Und er dachte, da wäre also jemand in Not und deswegen sei er also zu diesem Haus und ist da eingebrochen. Und ist in dieses Haus und da hat er dann zwei Männer angetroffen, die natürlich sich voll erschreckt haben und gesagt haben, hey, was machen Sie hier? Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Und dann haben die natürlich gesagt, der soll sofort wieder gehen. Und dann hat er eine leere Flasche Mineralwasser genommen und angefangen, auf diese Männer mit dieser Flasche einzuschlagen. Und er hat wohl beide Männer auch am Kopf getroffen mit der Flasche, woraufhin die natürlich auch auf ihn eingeschlagen haben. Und so kam es also zu einer Schlägerei zwischen diesen drei Personen, im Zuge derer dann Johnny Lewis wohl einem der Männer auch in den Arm gebissen hat. Und die beiden haben es dann aber gemeinsam geschafft, ihn dann irgendwie zu fixieren und die Polizei zu rufen. Und in dieser Situation kam die Polizei und hat ihn dann festgenommen.
Und in dieser Situation, ich meine, was nochmal bezeichnet ist, da kommen wir später auch nochmal drauf, ist das jetzt irgendwie, ist das eine Halluzination, wenn du irgendwie denkst, du gehst irgendwo vorbei und hörst irgendwie, ne? Also was macht dein Gehirn mit dir quasi? Aber Lewis hat nach dieser Situation tatsächlich dann auch gesagt, ey, das war Notwehr. Ich habe in Notwehr gehandelt.
Ja. Ne? Er war von diesem Gedanken auch überhaupt nicht abzubringen. Also er hat offensichtlich hier die Realität total verkannt. Und wenn er wirklich der Meinung war, er habe was gehört, dann könnte man das auf jeden Fall als akustische Halluzination werten. Auf jeden Fall wurde er natürlich dann erstmal mitgenommen und ihm wurden Hausfriedensbruch, Einbruch und Körperverletzung mit einer potenziell tödlichen Waffe vorgeworfen.
Absolut.
Er war jetzt also in U-Haft und hat sich da auch total auffällig verhalten. Also ganz konkret schlug er immer wieder mit seinem Kopf gegen den Beton, so richtig heftig. Und versuchte auch, aus dem zweiten Stockwerk zu springen. Und da er diese krassen, selbstgefährdenden und selbstverletzenden Verhaltensweisen zeigte, wurde er erstmal zwangsweise in die psychiatrische Abteilung des Gefängnisses überführt. Nach insgesamt 8 Tagen Haft durfte sein Vater ihn aber dann gegen die Zahlung einer Kaution abholen. Und er war körperlich und psychisch total mitgenommen. Also das muss wirklich sehr, sehr krass gewirkt haben auf die Familie. Die ältere Schwester von ihm hat später in einem Interview gesagt, Er sah aus wie ein verwundetes, gebrochenes Tier. Also der hatte wohl schwere Verletzungen im Gesicht. Also er sah wirklich total zerstört aus. Und er hat sich jetzt auch wirklich sehr, sehr auffällig verhalten. Und zwar, er hat jetzt eine krasse Lichtempfindlichkeit gehabt.
Aha.
Und das fanden natürlich seine Familienangehörigen auch völlig unerklärlich. Also er hat dann angefangen, Glühbirnen aus Lampen rauszudrehen und auch den Sicherungskasten des Hauses auszuschalten, weil er eben total intensiv auf Licht reagierte. Außerdem hat er auch jede Art von Berührung gescheut. Also er ist auch zurückgewichen, wenn seine Familienangehörigen auch nur so nah an ihm vorbeigegangen sind, und hat auch immer wieder über Kopfschmerzen geklagt.
Das ist ja abgefahren, weil wenn du so, also lichtempfindlich, das ist ja dann auch so eine Geschichte wie zum Beispiel bei Migränepatienten und so, ne, die dann irgendwie sagen, oh, ich brauche hier jetzt komplette Dunkelheit und sowas, aber das kommt ja irgendwo her. Ne? Das war ja bei ihm dann dieser Unfall, den er erlitten hat, der ja zu irgendeinem Gehirndefekt geführt haben muss.
Also das ist auf jeden Fall nach heutigem Kenntnisstand aller Informationen die plausibelste Erklärung. Und hier ist auch sehr interessant, weil die wenigsten Menschen wissen, dass Lichtempfindlichkeit eine Folge einer Hirnschädigung sein kann. Und er hatte ja erstmal eine Kopfverletzung bei dem Unfall, nach der er deutliche Veränderungen zeigte in seinem Verhalten. Und dann muss man ja bedenken, wurde er auch noch verletzt, als er in dieses Haus einbrach. Nämlich bei dieser Schlägerei mit den Männern hat er wohl insgesamt 17 Verletzungen am Kopf erlitten.
Heftig. Und das ist jetzt ungefähr 2 Monate nach dem Unfall. Das heißt, das könnten jetzt quasi so Spätfolgen sein.
Und danach hat er ja auch noch seinen Kopf eigenständig gegen Beton geschlagen, als er in Haft war. Wir haben also schon mindestens 3 Situationen, wo wir sehen, dass also, wenn schon bei dem Motorradunfall eine Verletzung entstanden ist, diese weiteren Situationen durchaus sogar noch eine Verschlimmerung bewirkt haben können, dieser Hirnverletzung.
Das ist wahrscheinlich auch so die Schmerzempfindlichkeit, ne? Wenn du dann selber dich da irgendwie gegen die Wand schleuderst und so, dass du dann ganz anderes Empfinden hast, ne? Von Schmerz oder von.
Also an der Stelle, als er den Kopf gegen Beton schlug, woraufhin er ja dann wirklich nochmal in diese psychiatrische Einheit versetzt wurde, weil die gemerkt haben, dass er sich schwer selbst verletzt. Da war ja deutlich, dass er keine normale Verarbeitung mehr von Schmerzempfindungen aufwies. Auch das wurde später nochmal wichtig. Und nun ist es halt so, dass also diese Ereignisse hintereinander eine Verschlimmerung der möglicherweise bereits durch den Motorradunfall bewirkten Hirnschädigungen verursacht haben können. Weil die sogenannte Photophobie, also diese übermäßige Lichtempfindlichkeit, das weiß man, kann eine mögliche Folgeerscheinung von eben Hirnschädigungen sein. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gerade für diese Sendung einen Fachartikel aus dem Jahr 2022 zum Thema angeschaut. Der hat den Titel Post-Concussion Syndrome Light Sensitivity, A Case Report and Review of the Literature. Also das bedeutet, hier wird auch ein bestimmter Fall beschrieben von jemandem, der diese Symptomatik aufwies. Besonders interessant fand ich dann diesen Überblick in dem Artikel über die Fachliteratur bezogen auf Lichtempfindlichkeit als Folge eines Schädel-Hirn-Traumas. Dort wird nämlich berichtet, dass laut einer Untersuchung im Dienst verletzter Soldaten, die eine explosionsbedingte Gehirnerschütterung oder leichte traumatische Hirnverletzungen erlitten hatten, 60-75% von ihnen unter anderem eine Lichtüberempfindlichkeit entwickelten.
Also schon signifikant.
Genau, also das ist spannend. Das wäre ein weiteres Indiz dafür, dass man hier von einer Hirnschädigung schon ausgehen könnte. Tragischerweise war es aber so, dass obwohl das Verhalten von Johnny Lewis ja nun wirklich äußerst besorgniserregend war, er weiterhin keinerlei Krankheitseinsicht hatte, was leider eben zu der Symptomatik einer solchen Hirnschädigung auch passen kann. Und seine Eltern waren also schon sehr verzweifelt und haben einfach versucht, für ihn da zu sein, seinen Alltag zu strukturieren, dass er ein bisschen zur Ruhe kommt, und haben irgendwie gehofft, dass es wieder besser wird. Während der nächsten Wochen, die er dann bei seinen Eltern lebte, hat er sich dann nicht nur weiter auffällig verhalten, sondern auch noch einen Suizidversuch begangen. Okay. Also sie hatten wirklich massiven Grund zur Sorge. Er hat aber jedes Angebot, sich weiter behandeln zu lassen oder überhaupt vernünftig diagnostizieren zu lassen, immer wieder abgelehnt.
Aber kann man da jetzt nicht irgendwas machen, wenn du im Prinzip, wenn du jetzt wirklich siehst, er verletzt sich selber?
Ja, er wurde dann natürlich aufgrund des Suizidversuches auch behandelt, kurzzeitig. Aber nachdem er also diesen Suizidversuch überlebt hatte, hat er dann nach kurzer Zeit gesagt, ich bin okay, ich tue mir jetzt nichts mehr, ich versichere, dass ich mir nichts mehr tue und ich werde jetzt aber nach Hause gehen und auf eigene Verantwortung. Und dann konnte er auf der Grundlage, dass er versichert hat, sich nichts anzutun, dann letztendlich auch wieder nach Hause gehen zu seinen Eltern.
Ja, und fatal ist natürlich, dass dann seine Situation sich auch langsam zu verbessern schien. Ja, die haben schon gesehen, irgendwie okay, es war alles schlimm, aber irgendwie, vielleicht geht es ja bergauf jetzt.
Ja.
Und das war natürlich auch ein Grund, erstmal zu sagen, wir lassen den so. Und die Eltern haben den sogar noch weiter unterstützt, um seine eigene Wohnung irgendwann in Santa Monica zu beziehen. Im Februar 2012 war das. Und dann passierte schon das nächste Ding.
Genau, also es ist halt irgendwie traurig, dass die zunächst einmal Verbesserungen, die sie festgestellt haben, dass also ein bisschen sein Verhalten sich wieder normalisiert hat, dass sie dann offenbar gehofft haben, jetzt sei es irgendwie überstanden und dass er deswegen diese eigene Wohnung bekommen hat, weil das war Februar 2012. Man muss also bedenken, dass all das jetzt schon in einem sehr kurzen Zeitraum abgelaufen ist, worüber wir gerade sprachen. Und er war ganz eindeutig überhaupt nicht in der Lage, hier alleine für sich zu sorgen und alleine zu leben. Und das wurde auch sehr deutlich. Also Santa Monica, das ist ja auch eine Gegend, die sehr bekannt ist für ihren superschönen Strand. Vielleicht dachten die, okay, ist eine schöne Gegend, wo er sich wohlfühlt. Vielleicht kriegt er das jetzt hin, dass er sich wieder eben in seinem Leben zurechtfindet. Aber nein, am 10. Februar wurde er dann erstmal verhaftet, weil er einen Mann vor einem Joghurtladen heftig ins Gesicht geschlagen hat. Das war wohl ein Familienvater, der gerade mit seiner Familie da also was gekauft hatte, und dann geht der Louis auf ihn zu und schlägt ihn ins Gesicht, so völlig ohne jeden Zusammenhang.
Er hat ihn bewusstlos geschlagen, ne?
So wird berichtet. Also ob das wirklich so war, auf jeden Fall muss er ihn heftig verletzt haben, ins Gesicht geboxt. Und natürlich gab es jetzt eine Anzeige, aber nach der Zahlung einer Kaution von 20.000 US-Dollar, die er sich leisten konnte, war er dann wieder auf freiem Fuß.
Dann ging es weiter. Ne?
Ja.
Einige Tage später, da lief er vollständig bekleidet am Strand von Santa Monica ins Meer. Und dann haben sie den wegen Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Also er hat dann auch so wirklich irrationale Sachen gemacht.
Total.
Weiter ging es am 18. Februar, also wirklich auch schon 8 Tage nach dieser Schlägerei, die er da initiiert hatte, hat er dann versucht, irgendwie durch ein Fenster von einem Apartment bei einer Frau einzubrechen.
Genau.
Und dann wurde er erwischt und hat dann gesagt, ich wollte ja nur einen Freund besuchen und so. Ich habe gedacht, der wohnt hier.
Genau, also man merkt ja, wenn man das rückblickend betrachtet, dass er völlig irrational handelt, dass er offenbar die Realität nicht mehr richtig einschätzen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn man sich das rückblickend anschaut und denkt, ganz offensichtlich brauchte dieser Mann eigentlich dringend Hilfe und war überhaupt nicht in der Lage, irgendwie Entscheidungen zu treffen oder seine Lage auch nur ansatzweise richtig einzuschätzen.
Jetzt ist er wieder gegen eine Zahlung einer Kaution zwar freigekommen, aber natürlich gehen dann die Verfahren los und jetzt ist er wohl im März 2012 dann in Haft gekommen. Und hier hat dann so ein Mitinsasse berichtet, dass er in Haft zwar auch Drogen angeboten bekommen habe, diese aber stets abgelehnt habe.
Ja, das war auch nochmal wichtig, weil ein Problem an der Geschichte war, dass offenbar beispielsweise die Polizei teilweise dieses Verhalten mit einem möglichen Drogenkonsum sich erklärte. Die dachten, okay, das ist halt so ein junger Schauspieler, die schmeißen ja gerne was ein, da hat er sich wahrscheinlich irgendwas reingepfiffen und jetzt ist er so ein bisschen ausgerastet.
Kann auch sein, dass dann vielleicht auch Ärzte deswegen vielleicht auch Fehldiagnosen tendiert hätten. Ne?
Ja, also in dem Fall war das echt tragisch, dass man wohl relativ lange fehlerhaft versucht hat, die irrationalen Handlungen mit möglichem Drogenkonsum zu erklären und dadurch völlig verkannt hat, dass sehr wahrscheinlich eine Hirnschädigung hier die Ursache war. Und dann hatte er im Mai 2012 einen Gerichtstermin, da ist dann sein Freund Jonathan Tucker, den wir ja schon erwähnt hatten, der ist dann mitgegangen und hat auch wirklich hinterher berichtet, dass er voll entsetzt war. Er hat dann in einem Interview gesagt, Zitat, er hatte einen Blick, den ich nur bei verstörten Kriegsveteranen gesehen habe. Sein Gedächtnis war wirr. Er schwankte zwischen einfacher, klarer Konversation und Inkohärenz. Also man merkt ja, wie stark beeinträchtigt bereits die psychischen Funktionen hier waren.
Heftig.
Und es ist wirklich sehr traurig, wenn man sich das anschaut, dass aber er immer noch, weil er sich geweigert hat, Behandlungen irgendwie bekommen zu wollen und immer noch der Meinung war, alles sei okay, auch weiterhin eben nicht gezwungen werden konnte, unter diesen Umständen soweit in irgendeine Form von Diagnostik und Behandlung sich zu begeben. Allerdings, seine Familie hat wohl dann insistiert und hat gesagt, das geht jetzt so nicht mehr. Wir versuchen ja wirklich für dich da zu sein und dir zu helfen, aber wir wissen echt nicht mehr weiter so. Obwohl er also immer noch keine Einsicht hatte, dass irgendwas nicht stimmt, soweit man das erkennen kann, hat der Druck seiner Eltern am Ende ausgereicht, um ihn dann doch zu einer psychiatrischen Diagnostik erstmal zu bewegen. Dort hat man sich das Symptombild angeschaut, das die Eltern berichtet haben, und hat dann Verdachtsdiagnosen gestellt. Also das Symptombild bestand ja eben in diesen gerade geschilderten Besonderheiten im Fühlen, Denken und Handeln. Und hier hat man auf dieser Grundlage einerseits überlegt, ob es vielleicht eine paranoide Schizophrenie oder eine bipolare Störung sein könnte. Das sind beides Erkrankungen, bei denen Menschen eben die Realität nicht mehr richtig wahrnehmen können, auch davon überzeugt sind, keinerlei Erkrankung zu haben und auf Grundlage derer aber sehr irrationale Verhaltensweisen auftreten.
Da gibt es ja in L.A. quasi, das wird ja auch immer offen kommuniziert und eher so ein bisschen satirisch und humoristisch gesehen, dass sie sagen, wieso jeder zweite Schauspieler ist doch irgendwie bipolar in L.A., ist nichts Besonderes.
Das ist natürlich eine aus fachlicher Sicht sehr fragwürdige Aussage, denn natürlich ist das nicht so.
Damit wollen die natürlich sagen, dass natürlich diese Charaktere, die da quasi auch in der Szene rumlaufen, dass sie natürlich alle speziell sind. Aber jetzt musst du mir natürlich als Laien auch mal ein bisschen erklären, paranoide Schizophrenie und bipolare Störung. Das musst du mir mal ein bisschen erklären.
Genau. Daraus, wenn ich das erkläre, ergibt sich vielleicht auch, warum man jetzt hier zunächst mal das als Verdachtsdiagnosen in den Raum gestellt hat. Also bei der paranoiden Schizophrenie entwickelt die betroffene Person paranoide Wahnvorstellungen, die meistens mit akustischen Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen
einhergehen. Also passt darauf, wenn er irgendwo lang geht und sagt, jetzt hat hier doch irgendwer gerade geschrien oder irgendwas und da bin ich dahin und wollte helfen. Das passt.
Ich denke, dass das auch vielleicht einer der Punkte war, warum man gesagt hat, na, vielleicht war das eine akustische Halluzination und dann eben hat man das im Gesamtbild möglicherweise als eine der möglichen Optionen hier eben erwogen. Und da gibt es halt eben diese paranoiden Wahnvorstellungen, meistens von akustischen Halluzinationen begleitet und Wahrnehmungsstörungen. Und der typische Verlauf, der sieht so aus, dass die Person am Anfang beginnt, sich angespannt und unwohl zu fühlen, dann zunehmend auch ängstlich und teilweise gereizt werden kann. Und diese ängstlichen und gereizten Stimmungen, die hat seine Familie durchaus auch wahrgenommen. Und die Person entwickelt dann teilweise auch beispielsweise Schlafprobleme, hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, grübelt immer mehr und ihre Gedanken kreisen. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, die Schwierigkeiten auch im beruflichen Leben zum Beispiel auslösen kann, weil die Person gar nicht mehr ihre Aufgaben auf die Kette kriegt.
Teufelskreislauf, ne?
Ja, und die Person glaubt wahrzunehmen, dass andere ihr gegenüber feindselig sind, sie auf der Straße seltsam anschauen oder über sie tuscheln. Okay. Also auch so falsche Wahrnehmungen der Realität.
Ja, also jetzt dieser Vorgriff, dieser Vorfall vor dem Joghurtladen ist zum Beispiel
ja,
so ein
genau.
Ding, wo er vielleicht denkt, der Typ, der will mir was, den greife ich jetzt an.
Genau, das wäre eben eine mögliche Erklärung. Also ich verstehe schon, warum die das hier erwogen haben, wie du richtig auch hier ausführst. Und die Person nimmt in ihrer Umgebung dann auch vermeintliche Zusammenhänge wahr, die gar nicht real sind. Zum Beispiel glaubt sie, geheime Botschaften aus dem Radio oder aus dem Fernsehen oder so zu bekommen. Und sie denkt dann vielleicht, oh, da ist ein Auto vor dem Haus, das steht da, um mich irgendwie abzuhören. Und fremde Menschen, die eben vorübergehen, die vermeintlich irgendwelche verschlüsselten Botschaften senden oder eben etwas ihr wollen. Von daher macht es schon Sinn, dass die das hier zumindest auf Grundlage der Beschreibungen der Besonderheiten hier in Erwägung gezogen haben. Und der Eindruck entsteht bei den Leuten auch oft, dass andere über sie tuscheln und dann glauben sie zum Beispiel Stimmen wahrzunehmen, Personen, die hinter einer Wand über sie sprechen oder ähnliches.
Heftig.
Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr krasse Symptomatik. Und das wirklich Schlimme ist natürlich, die Personen leiden ja darunter, weil sie in einer für sie extrem bedrohlichen Realität sich befinden, die aber eben nicht der echten Realität entspricht. Weißt du, man kann das ein bisschen so vielleicht vergleichen damit, wenn du schon mal in einem total bizarren Albtraum warst. Und wenn du aufwachst und du denkst so, boah, das war ja total merkwürdig, was habe ich denn da gedacht? Und da habe ich irgendwie Sachen wahrgenommen, die würde ich doch niemals echt glauben, dass das jetzt real ist. So ein bisschen in die Richtung kann man sich das vorstellen. Das Schlimme ist halt nur, dass die Personen dann wirklich nicht erkennen können, dass sie krank sind. Sie sind hundertprozentig sicher, dass sie völlig gesund sind und dass sie in einer extrem bedrohlichen Lebenssituation stecken. Und das ist natürlich ein Teil des Problems, dass sie eben dann auch gar nicht behandlungseinsichtig sind. So. Und das ist eine Sache, die man hier erwogen hat, wo man durchaus nachvollziehen kann, warum man das hier also als Möglichkeit in Betracht gezogen hat. Und die andere Sache war ja eben die bipolare Störung als eine andere Verdachtsdiagnose.
Genau, das war jetzt die paranoide Schizophrenie quasi. Bipolar, wie gesagt, ich habe das jetzt natürlich etwas leichtfertig gerade so gesagt. Das Wort wird ja auch relativ flott immer verwendet quasi. Was ist das, Lydia?
Genau, also das Wort bipolar, das kommt aus dem Lateinischen und das weist darauf hin, dass es zwei gegensätzlich zueinander stehende Extrempole gibt. Mhm. Und diese beiden Extrempole wären dann einerseits die Manie und andererseits die Depression. Und deswegen hat man die bipolare Störung früher auch manisch-depressive Erkrankung
genau,
genannt.
Genau, das kennt man ja als Begriff, ne?
Genau. Allerdings das, was du vorhin sagtest, dass manchmal Menschen denken, ja, wenn jemand manchmal total gut drauf ist und manchmal dann eher sich zurückzieht, das sei bipolar, das darf man auf gar keinen Fall so verallgemeinern, weil die bipolare Störung ist auch eine sehr ernsthafte Erkrankung, bei der die Betroffenen auch die Realität nicht mehr richtig einschätzen können. Und die erleben dann abwechselnd sowohl stark niedergeschlagene depressive Phasen als auch dann euphorische und manische Phasen. Und in beiden Phasen
zu Tode betrübt.
Ja, total. Und beide Phasen zeichnen sich dann durch eine deutliche Veränderung ihrer Stimmung, ihres Antriebs und des Verhaltens aus. Die Intensität der Stimmungsextrempole, die ist dann so stark ausgeprägt, dass die Betroffenen auch gar nicht willentlich dagegen steuern können. Und während beider Extremphasen sind die Betroffenen in ihrem Fühlen, Denken und Handeln so deutlich anders, dass sie also auch von anderen beschrieben werden als die Person ist nicht mehr so, wie ich sie kenne. Wichtig ist hier, dass die Persönlichkeit der Betroffenen häufig außerhalb der Krankheitsschübe ganz unauffällig ist. Und deswegen fällt dann den Leuten, die sie gut kennen, auch auf, wenn sie in diesen Krankheitsschüben sind, weil die dann ganz anders sind, als sie eigentlich sonst sind.
Heftig.
Aber sie sind dann leider auch potenziell eine Gefahr für sich selbst, weil sie eben nicht mehr rational handeln und entscheiden. Und während dieser manischen Phasen ist das Selbstbewusstsein deutlich überhöht. Die Betroffenen schmieden total unrealistische Pläne, trauen sich alles zu, überschätzen total ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten, reden ganz viel, können nicht richtig stillsitzen, sind mega aktiv. An der Stelle, wenn das wirklich diese Erkrankung ist, ist das sehr ernst zu nehmen, weil die Personen zum Beispiel sich total verschulden, weil sie glauben, sie könnten sich jetzt das und das leisten, aber sie können diese Entscheidung nicht mehr treffen, weil sie aufgrund dieser wirklich schweren Erkrankung nicht mehr die Realität richtig wahrnehmen.
Also sehr impulsiv auch, ne?
Heftig. Sie können zum Beispiel auch plötzlich hypersexuell agieren und total grenzüberschreitend in sozialen Situationen auftreten. Sie können Risiken nicht mehr richtig wahrnehmen. Sie sind total davon überzeugt, unbesiegbar zu sein, haben das Gefühl, gar nicht mehr schlafen zu müssen, können sich aber auch nicht gut konzentrieren und sind ständig also abgelenkt von Dingen und irrelevante Dinge können sie auch gar nicht mehr ausblenden. Die Gedanken, die überschwemmen sie förmlich und ihre Stimmung ist total übertrieben fröhlich oder kann aber auch in eine Gereiztheit kippen. Okay. Das heißt, die Personen haben einerseits diese manischen Phasen, in denen sie auch sich selber gefährden können und ganz viele Dinge tun können, die sie nicht tun würden, wenn sie nicht gerade manisch wären. Und wenn das aber in die depressive Phase umschlägt, dann ist das genau die Gegenrichtung. Also die fühlen sich jetzt total niedergeschlagen.
Das sind so die klassischen depressiven Symptome.
Genau, so richtig
Symptome,
depressiv,
ne?
Genau. Also sehr traurig, freudlos, der Antrieb ist gesenkt, sie sind ständig müde, kaum zu irgendeiner Aktivität können sie sich aufraffen, haben Schlafstörungen, Appetitlosigkeit kann aufkommen, das Denken ist verlangsamt und kreist inhaltlich um Sorgen, Ängste, Selbstzweifel, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, auch körperliche Beschwerden wie diffuses Unwohlsein sein und Schmerzen treten manchmal auf. Und aufgrund einer durch die Depressionen stark eingefärbten, sehr verzerrten Sicht auf ihr Leben und sich selber kann es sogar dazu kommen, dass sie Suizidgedanken entwickeln und auch Suizidversuche begehen.
All das scheint ja hier zuzutreffen tatsächlich.
Also zumindest gibt es halt ein paar Besonderheiten, die man entweder bipolaren Symptomen oder eben einer paranoiden Schizophrenie hätte zurechnen können. Und deswegen haben also offenbar die behandelnden Personen gesagt, okay, wir haben hier diese beiden Verdachtsdiagnosen. Und selbstverständlich ist das sehr behandlungsbedürftig, weil in beiden Fällen die Person die Realität nicht einschätzen und sich selbst gefährden kann. Und dementsprechend ist es auch so, dass man beides, also sowohl die bipolare Störung als auch eine paranoide Schizophrenie wirklich medikamentös behandeln muss. Und man würde ergänzend eine Psychotherapie anbieten. Man muss aber auf jeden Fall medikamentös behandeln bei diesen Erkrankungen. Und man hat deswegen Johnny Lewis Zyprexa und Abilify verschrieben. Also Zyprexa wird hauptsächlich zur Behandlung schizophrener Psychosen eingesetzt und Abilify darüber hinaus auch noch zur Behandlung der bipolaren Störung. Und ich denke mal, dass die dann gesagt haben, okay, es könnte halt das eine oder das andere sein. In beiden Fällen sollten diese Medikamente eigentlich zu einer Besserung führen. Ein großes Problem ist aber, dass Johnny Lewis sich ja überhaupt nur in diese Behandlung begeben hat, auf den ganz starken Druck seiner Familie hin. Er selbst war weiterhin davon überzeugt, dass er überhaupt kein Problem habe, was bei beiden Symptombildern, auch bei der bipolaren und auch bei der schizophrenen Erkrankung, aber dazugehören würde. Und das Problem ist, dass man nicht weiß, ob er vielleicht vorgetäuscht hat, die Medikamente zu nehmen. Die haben ihm Medikamente gegeben, die haben gesagt, er soll die nehmen. Aber es kann sein, dass
das
er die halt,
kontrollieren, ne? Genau.
Dass er die halt nicht eingenommen hat und dann eben versteckt hat, dass er sie weggeworfen hat. Und es hat sich jedenfalls keine Veränderung seiner Symptomatik ergeben.
Ja, ja, das musst du ja ganz anders behandeln, ne? Wenn du da im Prinzip so eine wirklich physisches Problem hast.
Sowohl die paranoide Schizophrenie als auch die bipolare Störung, und das waren ja beides die Verdachtsdiagnosen, wegen derer Johnny Lewis diese Medikamente erhalten hat, sind Störungen, die man auch deswegen auf jeden Fall medikamentös behandeln muss, weil sie eine ganz klare Ursache haben, nämlich im Stoffwechsel des Gehirns. Und darauf wird dann eben medikamentös eingewirkt. Es ist also notwendig, hier wirklich medikamentös zu behandeln. Und man hat halt gehofft, dass diese Medikamente, die man hier eingesetzt hat, dass die, sei es jetzt das eine oder das andere, eigentlich eine Verbesserung hätten bewirken sollen, die aber eindeutig nicht eingetreten ist. Man hat tragischerweise, soweit ich das recherchieren konnte, aber hier nicht die Überlegung weiterverfolgt, ob es sich nicht eher um eine Hirnschädigung durch diese Situation des Unfalls und der späteren Verletzungen handeln könnte. Also offenbar wurde diese Hypothese hier nicht weiterverfolgt und das ist rückblickend betrachtet sehr tragisch, weil im Gesamtbild es sehr wahrscheinlich doch eher eine Hirnschädigung durch eben den Unfall und die späteren Ereignisse war.
Ja, dazu gehört natürlich auch dann die Phase der Rehabilitation. Und das war dann so von Mai bis Juli 2012 ungefähr. Da hat natürlich Johnny Lewis mit seiner Familie auch juristisch dafür gekämpft, um dann auch Haftzeit zu vermeiden tatsächlich. Und ich glaube, er war 2 Monate in Haft und dann ist dann am 23. Mai, also Ende Mai 2012, ist er dann in die Ridgeview Ranch gekommen. Das ist ein Rehabilitationszentrum für Abhängigkeitserkrankte in Altadena. Sehr schön auch, dass hier ganz besondere und, wie ich finde, sehr moderne und ganz tolle Behandlungsangebote am Start waren, wie zum Beispiel Yoga, Meditation, Kunst und auch Pferdetherapie. Das macht bei einer Ranch natürlich Sinn. Und Lewis hatte nach heutigen Kenntnissen gar keine Abhängigkeitserkrankung und wahrscheinlich hatte die Einnahme von Substanzen auch überhaupt nichts mit seinem Symptombild zu tun.
Das kann man zumindest heute sehr stark vermuten, aufgrund eben aller Informationen, wenn man sie jetzt aus dem heutigen Stand der Erkenntnisse betrachtet. Aber es war halt so, dass das wohl ein juristischer Kniff war, also eine juristische Strategie, dass sein Anwalt ihm wohl gesagt hat, pass mal auf, du fällst dich irgendwie seltsam, alle haben irgendwie den Eindruck, das könnte was mit Drogen zu tun haben. Sag doch einfach, du hast ein Drogenproblem und dann gehst du da in die Behandlung und dann sieht das vielleicht schon mal ganz gut aus. Also es war wohl ein Tipp vom Anwalt.
Strategisch, ne?
Und genau, der Johnny Lewis, der war sich selbst eigentlich im Klaren darüber, dass das wohl nicht sein Problem ist. Aber da er prinzipiell eh gar keine Krankheitseinsicht hatte, dachte er halt wohl erstmal, ja gut, dann probiere ich das jetzt halt mal. Und von daher war er also dort und dieses sehr stabile Umfeld, das hat auch dazu beigetragen, dass er sich wohl zunächst einmal auch wieder im Verhalten etwas normaler gezeigt hat und er hat auch beschrieben, dass er sich auch zunehmend besser fühlte. Allerdings, dass er also selbst überhaupt nicht eingesehen hat, dass er irgendein Problem hat, das hat er in einer E-Mail an den Jonathan Tucker,
an seinen Kumpel, genau,
beschrieben. Die hat er nämlich im Juni 2012 geschrieben. In dieser E-Mail stand, Zitat, Der Kern der Geschichte ist, dass ich in einen Kampf verwickelt war. Meine Handlungen dienten der Selbstverteidigung, aber ich nutzte hierfür eine Glasflasche. Nach ein paar Gerichtsterminen, einem Aufenthalt im Bezirksgefängnis und der Erkenntnis, dass es in Kalifornien kein Selbstverteidigungsgesetz gibt, bin ich wieder auf den Beinen und es geht mir gut. Das Gerichtsverfahren ist immer noch im Gange, aber nach allem, was wir gehört haben, besteht eine gute Chance, dass es ganz eingestellt wird. Dann hat er noch ein bisschen weiter geschrieben und am Ende der Mail stand auch noch sehr bezeichnend, Zitat, nebenbei bemerkt, wir plädieren auf Entzug, um einen Prozess zu vermeiden, süchtig nach Marihuana, was für ein Trip.
Das haben die natürlich im Rehabilitationszentrum. Da gibt es dann auch Profis, die haben ihm das nicht abgenommen, dass der Cannabis abhängig ist.
Genau, und als er dann gemerkt hat, dass die ihm das nicht glauben, da hat er sich nochmal richtig ins Zeug gelegt und hat sich dann offenbar nochmal so ein bisschen informiert und seine Fähigkeit als Schauspieler genutzt und sich informiert, wie könnte er denn stattdessen vielleicht einen Alkoholerkrankten darstellen. Und dann hat er zum Beispiel so Sachen gesagt wie dieser Dämon rum, Mann, er hat mich besessen. Und wirklich tragisch ist, dass er ja als Schauspieler ja wirklich eine gute Fähigkeit hatte, sich in irgendwelche Rollen einzufühlen. Und er hat das offenbar genutzt, um hier eine Alkoholabhängigkeit vorzuspielen, die er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht hatte. Und das Blöde ist halt, dass er dadurch natürlich jetzt zunächst einmal in diesem Rahmen war, aber immer noch seine eigentliche Problematik und Symptomatik weder erkannt noch behandelt wurde. Es ist halt eine sehr, sehr in vielen Aspekten, wie ich finde, traurige Geschichte, weil man genau sieht, hätte hier oder hier oder hier irgendjemand vielleicht die richtige Diagnostik durchführen können und hätte er dann vielleicht eine angemessene Behandlung auch bekommen, möglicherweise hätte man die weitere Abwärtsspirale verhindern können. Wie so oft? Leider in diesem Fall gab es aber offensichtlich keinen Punkt, an dem das passiert ist. Und er hat dann aber im Juli 2012 in seinem Tagebuch auch beschrieben, dass eben diese strukturierte, beruhigende Umgebung auf dieser Ranch deutlich ihm geholfen hat.
Okay.
Das macht auch insofern Sinn, als dass er möglicherweise durch diesen sehr fremdbestimmten, strukturierten Alltag dann auch eben gar nicht so viele Symptome gezeigt hat, wie wenn er auf sich alleine gestellt war.
Verstehe.
Also es kann sein, dass
also so eine gewisse Struktur und so eine Ruhe und so eine gewisse
Also er war ja fremdbestimmt, aber er wurde eben auch beschäftigt mit einfachen Aufgaben, wo es nicht um komplexe Problemlösungen ging. Und da konnte er also in diesem Setting relativ gut zurechtkommen. Und das hat er auch gemerkt, dass ihm das auch gut tat. Deswegen hat er in sein Tagebuch eben im Juli 2012 geschrieben, Zitat, ich fühlte mich heute vollständiger. Als seien Teile meiner selbst mir im Schlaf gestohlen und in der ganzen Welt verstreut worden und nun beginnen sie zurückzukehren. Ich bin nun entschlossener denn je. Ich werde mich dem stellen, was ich bin. Ich werde mich dem stellen, was ich war. Leider hat aber diese Verbesserung nicht angehalten. In dem Moment, wo er wieder aus dieser Einrichtung raus war, war natürlich seine Lebenssituation wieder deutlich anders. Und es zeigte sich darin, dass er direkt wieder Verhaltensauffälligkeiten entwickelte. Man muss nämlich sagen, der Anwalt von Lewis, der hat natürlich, während der dort in der Behandlung war, erstmal geguckt, was kann er tun, damit er möglichst nicht in Haft kommt.
Klar. Ja, der Anwalt von Lewis hat versucht, so Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln und hat vorgeschlagen, anstelle einer Haftstrafe ein Jahr im Rehabilitationszentrum zu verbringen. Macht natürlich aus seiner Sicht irgendwie Sinn. Und Lewis konnte seine Situation hier auch nicht richtig einschätzen und hat dann seinen Anwalt irgendwie gefeuert und hat gesagt, das kriege ich selber hin. Also auch da merkt man, da passt also ganz andere Wahrnehmung.
Ja.
Und er hat dann selber wieder auf Notwehr plädiert und ist dann natürlich zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
Ja.
Und von dieser einjährigen Strafe hat er dann allerdings nur 6 Wochen im Gefängnis verbracht und ist dann am Freitag, dem 21. September, also relativ kurz vor der Tat, entlassen worden.
Ja, das ist natürlich sehr merkwürdig, wenn man da so drauf schaut. Wie kann das denn sein, dass der jetzt hier entlassen wird?
Ganz einfacher Grund hier, wie wir gleich sehen. Ne?
Ja, also das System der Gefängnisse in den USA, das wäre ein Thema für sich. Aber es war halt so, Die hatten zu dem Zeitpunkt eine starke Überfüllung in den Gefängnissen und haben dann, weil sie das nicht mehr handeln konnten, entschieden, dass halt Fälle, die als weniger schwer erachtet wurden, dann kurzfristig entlassen wurden, einfach weil sie die nicht mehr von der Anzahl her handeln konnten.
Was für ein Glück für Johnny Lewis.
Oder eben eigentlich furchtbares Pech.
Hm.
Weil wir wissen natürlich nicht, wie sich der Zustand im Gefängnis weiterentwickelt hätte, aber dort wäre er ja zumindest in einem beobachteten, ganz kontrollierten genau. Setting gewesen.
Ja, und das war ja beim ersten Mal auch so, dass sie da natürlich wegen seiner Reaktion gesagt haben, ey, der kommt jetzt in eine psychiatrische
Abteilung.
Begeben. Ne? Genau,
ja.
Richtig.
Und ja, dass er jetzt hier entlassen wurde, ist verhängnisvoll und wirklich schlimm. Er kam raus, war immer noch der Meinung, alles ist okay bei ihm, immer noch völlig uneinsichtig, bezogen auf irgendwelche Probleme. Seine Familie machte sich natürlich Sorgen und hat jetzt überlegt, was man für ihn tun kann. Der ist zunächst einmal in so ein Hotel gezogen und zwei Tage nach der Entlassung aus dem Gefängnis, das war ein Sonntag, ging er erstmal mit seinem Vater Kleidung einkaufen und dann hat er seinem Vater gesagt, dass er einen Wunsch habe, weil er wolle jetzt in die Writers Villa ziehen.
Genau, darüber hatten wir anfangs schon gesprochen, von der 81-jährigen Catherine Davis, also im Prinzip hat so ein bisschen Immobilien-Background, die Frau, und hat aber irgendwann gesagt, ey, wir haben hier so ein wunderschönes Anwesen, da kann ich als Unterstützerin quasi zwar dienen, aber das auch zu einem Geschäftsmodell machen, indem ich das an Menschen vermiete, die sich zurückziehen wollen, und das ist wunderschön gemacht. Das ist, wie gesagt, so aus dem Jahr 1927, spanischer Stil, ganz viel Holz, ganz viel so Erdtöne und so, also wirklich, wirklich toll. Und der Lewis ist dann quasi da in der Red Suite untergekommen, also in einem roten Raum, ganz schön eingerichtet.
Ja, denn er hatte genau in diesem Raum bereits vom April bis Juni im Jahre 2009 gelebt.
Mhm.
Und da hatte er sich sehr wohl gefühlt. Da hatte er damals so ein bisschen an seinen Drehbüchern und Romanideen gearbeitet. Und deswegen hat er seinem Vater auch gesagt, das war ja eigentlich so schön und so beruhigend damals. Und hat aber dem Vater gesagt, ob der nicht vielleicht mal nachfragen könnte für ihn, ob er da nochmal eben unterkommen kann. Und die Kathy Davis, die erinnerte sich auch an ihn. Und er war ihr in positiver Erinnerung, weil er eben so ein freundlicher, etwas zurückgezogener, ruhiger, netter Junge war. Und deswegen hat die sofort zu dem Vater gesagt, na klar kann der Johnny Lewis hier wieder einziehen und gerne auch sein altes Zimmer wieder haben. Da hat er sich ja so wohl gefühlt. Und es ist halt sehr traurig, dass man sagen muss, der Vater, der war ja aus seiner Sicht in einer echt schwierigen Lage. Der sah, dass sein Sohn schwere Probleme hatte. Der konnte ihn aber nicht zwingen, eigentlich die Diagnostiken durchzuführen, die wichtig gewesen wären. Der konnte ihn auch nicht zwingen, nochmal in irgendeine Form von Behandlung zu gehen. Und der Vater hat sich gedacht, okay, wenn der Johnny dahin will, da leben ja andere Leute, da ist er nicht allein. Das ist ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie in diesem Rehab-Center. Zumindest ist er ja von morgens bis abends sozusagen behütet. Unter Leuten behütet, kann mit denen auch essen und reden. Und der Vater hat vielleicht gedacht, okay, das könnte ihn ja stabilisieren. Und hat natürlich alles daran gesetzt, ihn dann da unterzubringen, klar. Weil schon klar war, dass er also weder gut alleine leben konnte, noch wollte er bei seinen Eltern leben. Aber deswegen, weil der Vater dachte, das sei vielleicht in dieser Situation die beste Option, hat er der Vermieterin komplett verschwiegen, was passiert ist. Und das ist natürlich verheerend, weil dem Vater war sicherlich klar, hätte er erwähnt, was in den letzten Monaten alles abgelaufen
ist. Dann hätte sie ihn wahrscheinlich nicht aufgenommen.
Nee.
Ja, klar.
Und das ist sehr, sehr verheerend. Er dachte halt, das wäre das Beste für seinen Sohn. Und leider, das möchte ich auch hier sagen, hat er die Gefährlichkeit seines Sohnes verkannt. Obwohl der Sohn ja nun mehrfach irrationale Gewaltdelikte begangen hat, hat der Vater das leider, leider ganz falsch eingeschätzt.
Und das war leider eine tragische Fehlentscheidung.
Ja.
Also am Montag, den 24. September 2012, ist dann, wie gesagt, Johnny in diese schöne Red Suite der Writers Villa eingezogen. Und am Dienstag drauf, also am Tag drauf, hat sein Vater angerufen, wollte sie erkundigen. Und Johnny war super genervt und hat gesagt, ich bin beschäftigt, was willst du? Und hat er sich im Laufe des Gesprächs dann ein bisschen beruhigt und hat seinem Vater gesagt, ey, ich melde mich bald wieder. Und dies war tatsächlich ihr letztes Telefonat.
Genau. Und man weiß nicht genau, was dann am Mittwoch, dem 26. September, dem Tattag, genau abgelaufen ist. Also eine These ist die, dass Johnny Lewis, der ja weiterhin diese Lichtempfindlichkeitssymptomatik aufwies.
Wie nennt man das nochmal?
Photophobie.
Ja, genau.
Dass der möglicherweise da angefangen hat, das zu machen, was er ja auch schon zu Hause gemacht hat, nämlich dann eben Glühbirnen aus Lampen rauszudrehen und vielleicht auch den Sicherungskasten auszustellen.
Ja, dies ist sicherlich natürlich auch seiner Vermieterin aufgefallen, der Casey Davis. Und da ist es wahrscheinlich zu einem Streit gekommen.
Also das ist zumindest eine Hypothese. Und es macht schon Sinn, dass durch die abrupte Veränderung der Lebensumgebung und die dadurch auch eben auftretenden Stressoren, die es vorher in dieser sehr, sehr klar strukturierten Umgebung dieses Behandlungszentrums nicht gab, dass das also nochmal eben die Symptomatik verschlimmert haben kann. Und das würde auch erklären, warum er so gereizt war, als der Vater anrief. Also, dass diese Reizbarkeit dann wieder ausgelöst wurde. Wenn er also aufgrund dieser veränderten Lebenssituation jetzt wieder eine symptomatische Verschlimmerung hatte und in dieser Lage jetzt die Kathy Davis, die ja überhaupt nicht ahnen konnte, in was für einer Situation er sich befand, ihn halt dann zur Rede gestellt hat und daraus so ein Streit resultiert ist, dann wäre das ein möglicher Auslöser für eben eine aufkeimende Aggressivität, die er dann nicht mehr regulieren hätte können. Und möglicherweise hat er in diesem Zusammenhang auch Bedrohungen wahrgenommen oder eben andere Dinge wahrgenommen, die einfach nicht mit der Realität zusammenhängen. Ich halte das so vage, weil wir werden es nie erfahren. Es ist nicht zu klären, in was für einem Zustand genau er war, welche Gefühle und Gedanken er genau hatte. Wir können nur erkennen, dass er hier in eine extrem irrationale Gewalteskalation verfallen ist.
Das Einzige, was wir wissen, ist, dass am Mittwochmorgen der Nachbar, der 70-jährige Dan Blackburn, gesehen, wie Lewis nur mit seiner Jeans und roten Schuhen begleitet, also auch da wieder irgendwie freier Oberkörper, also auch irrational den Bürgersteig, also einfach so ein bisschen ziellos rumgelaufen ist quasi. Und das hat er so eine Viertelstunde gemacht. Er war verschwitzt, er war nervös und Lewis hat dann den Nachbarn irgendwie gesehen, ist auf ihn zu und hat gesagt, hallo, ich bin John, ihr neuer Nachbar. Und da sagte der Dan Blackburn, sagte, ey, freut mich, Sie kennenzulernen, John. Lewis hat ihn dann schweigend angeschaut, hat sich dann umgedreht, ist dann zurück in seine Writers Villa und 30 Minuten später tauchte Lewis wieder am Haus des Nachbarn auf hat dann den Maler angegriffen, der dann auf der Terrasse gerade irgendwas da angestrichen hat im ersten Stock des Hauses und hat dann auf den eingeprügelt mit Fäusten.
Genau, also auch hier sieht man wieder, dass ohne irgendeinen erkennbaren äußeren Zusammenhang Lewis auf jemanden zugeht und Gewalt ausübt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass in seiner Realität irgendetwas abgelaufen ist, was mit der echten Realität nichts mehr zu tun hatte. Und dann hat natürlich dieser Anstreicher geschrien, der war ja auch völlig entsetzt, konnte da damit gar nicht rechnen, was jetzt hier passierte. Und auf diese Schreie hin ist jetzt eben der Nachbar aus seinem Haus raus und sah, wie der Lewis diesem Anstreicher ins Gesicht boxt. Und daraufhin hat der Nachbar dann ihn wirklich weggerissen. Genau. Und der Nachbar hat gesagt, Lewis' Gesichtsausdruck sei dabei ausdruckslos gewesen, sein Blick abwesend.
Bei der Gelegenheit hat der Lewis dem Nachbarn, der übrigens, wie gesagt, 70 Jahre alt war zu der Tat, ins Gesicht geschlagen. Und er ist natürlich zu Boden gegangen. Und der Nachbar sagte später, der schien so eine übernatürliche Kraft gehabt zu haben. Also der hat auch gar kein Schmerzempfinden gehabt und so irgendwie. Also nicht so, ne, wie man das vielleicht normal vermutet hätte. Also ganz strange.
Ja, und das ist halt wieder etwas, was wir ja schon vorher gesehen haben, als er sich selbst verletzt hat, als er mit dem Kopf gegen den Beton geschlagen hat, das also offenbar zu seiner Symptomatik auch gehörte, dass eben seine Schmerzempfindung teilweise, wie in diesem Fall so scheint es, sehr, sehr weit herabgesetzt oder komplett abwesend war. Und das würde aber auch erklären, warum er dann so heftig gewalttätig auftreten konnte, weil er auch körperlich keine Grenze gespürt hat. Er hat keinen Schmerz gespürt. Genau. Wahrscheinlich hat das auch bewirkt, dass er eben diese so außergewöhnlich wirkende Körperkraft aufgewiesen hat. Und natürlich war das eine erschreckende Situation. Dan Blackburn hat also natürlich versucht, sich vehement zu wehren und war erstaunt, dass der Johnny Lewis eben überhaupt gar nicht mit Schmerz oder sonst irgendwas reagierte. Der wirkte also komplett abwesend. Und erst, als Blackburn einen Stuhl ergreifen konnte und mit dem Stuhl auf Lewis einschlug, da hat er kurz innegehalten. Und diesen Moment hat der Nachbar genutzt, um in sein Haus zu rennen.
Genau, seine Frau war dann mittlerweile auch schon dabei und der Anstreicher, die haben sich dann versucht zu retten.
Ja, und man muss sich vorstellen, dass jetzt also Lewis hinterher rennt, die versuchen die Haustür zuzumachen und der Lewis noch den Arm durch den Spalt der Tür haut. Mhm. Und das zeigt auch, in was für einem krassen Zustand er gewesen sein muss, weil die drei Personen haben jetzt mit aller Kraft versucht, diese Tür zuzuschlagen, mehrfach. Haben
der Arm steckte da quasi im Spalt.
Und es wirkte nicht so, als würde er irgendwas mitkriegen.
Das hat den nicht interessiert, ne?
Also das zeigt ja nun, dass er wirklich in einem extremen Zustand war und auch also offensichtlich nicht mehr ansatzweise wahrnahm, was geschah, auch keine Schmerzen und gar nichts. Und dann nach mehreren Schlägen hat dann Lewis den Arm zurückgezogen und die haben natürlich die Tür verbarrikadiert und sofort die Polizei gerufen.
Hm. Ja, die Polizei war gerufen und vom Fenster haben jetzt die Nachbarn gesehen, während sie auf die Polizei gewartet haben, wie der Lewis, also auch quasi katzenmäßig, über diesen hüfthohen Zaun gesprungen ist und sich dann wieder auf das Grundstück der Writers Villa begeben hat. Und also diese Bewegung von Lewis, das sah so wirklich unnatürlich aus, so wie ich gerade schon gesagt habe, fast übernatürlich. Und der Dan Blackburn, der Nachbar, hat ihn quasi wie Spider-Man beschrieben. Ja, das war also wirklich abgefahren.
Genau, und es ist, soweit ich das sehe, nicht abschließend geklärt, ob Lewis vor oder nach dieser Gewalttat bezogen auf den Nachbarn und diesen Anstreicher nun eben Kathy Davis angegriffen hat.
Genau, weil das ist sehr tragisch, weil die Kathy Davis ist zu Tode gekommen.
Ja, man weiß halt nur aufgrund des Gesamtbildes, das man dann später vorfand, dass er sie in ihrem Schlafzimmer angegriffen hat und er hat heftige körperliche Gewalt ausgeübt. Er hat sie gewürgt und so heftig auf sie eingeschlagen, dass also er ihren Kopf zertrümmert hat.
Hm. Das ist auch der Katze passiert tatsächlich von ihr. Die wurde ganz brutal getötet. Will ich auch nicht näher darauf eingehen, wie die aussah hier. Und das war schlimm. Und dann versuchte, wie gesagt, wir wissen nicht genau, wann das passiert ist. Aber Lewis hat dann versucht, von der im zweiten Stockwerk befindlichen Terrasse der Writers Villa über das Gelände auf die darunterliegende Einfahrt zu springen. Also zweites Stockwerk, ich weiß nicht, was sind das, 10 Meter?
Also hoch genug, es gibt so Bilder davon, auf jeden Fall definitiv so hoch, dass ein Mensch, der bei klaren Überlegungen ist, hier nicht so handeln würde.
Genau, das ist schon ziemlich hoch. Also erstes Stockwerk würde man sagen, ah, okay, aber da könnte schon was passieren. Irgendwie zweites Stockwerk ist sehr hoch und man weiß jetzt nicht genau, ob er jetzt abhauen wollte oder ob er einen weiteren Suizid beabsichtigte.
Genau. Es ist halt definitiv so, dass die Polizei, als sie eintraf, ihn bereits tot vorfand eben. Und er ist wohl kopfüber auf den Betonboden aufgeschlagen. So ist er auch zu Tode gekommen. Und man hat dann seinen Tod als Unfall gewertet. Also man hat gesagt, da man jetzt eine klare Suizidabsicht nicht belegen kann, geht man jetzt von einem Unfall aus. Dann wurde natürlich intensiv berichtet und an der Stelle ist auch wichtig, weil er ja in diesem Zentrum gewesen ist und offenbar dort eine Abhängigkeitserkrankung vorgetäuscht hatte, wurde zunächst mal berichtet, ja, hat er irgendwelche krassen Drogen genommen, hat er vielleicht im Drogenrausch diese Frau getötet. Daraufhin wurde natürlich eine toxikologische Untersuchung durchgeführt und die ergab, dass er weder unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen noch Alkohol oder Medikamenten stand. Also er war unter dem Einfluss von keinerlei Substanzen. Das war wichtig, weil man damit also diese zunächst aufgekommene Spekulation, ob er hier in irgendeinem Drogenrausch gehandelt habe, konnte man widerlegen.
Hm.
Und so kommt man natürlich zu der Frage, was eigentlich wirklich diese Symptomatik ausgelöst hat.
Hm.
An dieser Stelle bei der Autopsie war es so, dass man auch jetzt nicht feststellen konnte, ob eine Hirnverletzung seine Verhaltensauffälligkeiten bedingt hat, weil durch diesen Aufprall und die Kopfverletzungen, die er eben bei diesem tödlichen Sturz erlitten hat, war ja sein Kopf derartig beschädigt, dass es nicht mehr möglich war, hier herauszufinden, ob er also vorher eine relevante Hirnschädigung hatte.
Also eine Autopsie hätte da nichts gebracht.
Das ging nicht, ja.
Heftig. Ja, tragisch. Und dazu gab es natürlich auch Kommentare von seinen Wegbegleitern, unter anderem von Kurt Sutter, das ist der Erfinder, Schöpfer von Sons of Anarchy. Und der hat zum Tod des Schauspielers jetzt getwittert, Zitat, es war ein tragisches Ende für einen extrem talentierten Mann, der leider seinen Weg verloren hatte. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich von den Ereignissen letzte Nacht schockiert war, aber das war ich nicht. Es tut mir zutiefst leid, dass ein unschuldiges Leben in seinen zerstörerischen Weg geworfen werden musste. Ja, es ist ein Tag der Trauer, aber es ist auch ein Tag des Bewusstseins und der Dankbarkeit. Leider überbringen einige von uns diese Botschaft, indem sie sterben.
Ja, also natürlich hat man sich gefragt, was war jetzt wirklich die Ursache und auch, hätte man es verhindern können? Eben auch diese Frage, hätte man vielleicht, wenn man frühzeitiger erkannt hätte, was es ist, hätte man diese Entwicklung abwenden können? Und nachdem man also jede Art von Drogen- oder Alkoholeinfluss oder Medikamenteneinfluss definitiv ausgeschlossen hat und sich eben nochmal diese Gesamtgeschichte in ihrem zeitlichen Verlauf genauer anschaut, ist die Hypothese, die insgesamt als am wahrscheinlichsten erscheint, die, dass es tatsächlich eine Persönlichkeitsveränderung nach einer nicht diagnostizierten und unbehandelten Hirnschädigung war. Weil man sieht sehr deutlich, dass diese Veränderung unmittelbar bereits nach dem Unfall sofort erkennbar war und durch die weiteren eben Verletzungen gegen den Kopf sich weiter verschlimmert hat.
Ja, also aus der Retrospektive natürlich sehr offensichtlich, aber es wurde damals, konnte man es nicht erkennen, weil sich ja auch der Protagonist selber quasi auch geweigert hat.
Und man kann echt sagen, vielleicht wäre das alles komplett anders gelaufen, wenn er sich wirklich hätte untersuchen lassen im MRT, wenn man das festgestellt hätte, wahrscheinlich hätte man dann vieles, vieles hier ganz anders eben dann auch machen können und verhindern können.
Ja, es ist heftig, dass die Persönlichkeit dabei, also es ist ein physisches Einwirken aufs Gehirn, aber die Persönlichkeit wird akut verändert dabei.
Das ist halt auch wirklich in diesem Zusammenhang wichtig, auch mal zu erklären. Hier handelt es sich um eine sogenannte organische Persönlichkeitsveränderung. Und diese kann eben beispielsweise durch eine unfallbedingte Verletzung des Gehirns oder einen Schlaganfall ausgelöst werden. Und die Persönlichkeit ist hierbei also wirklich deutlich anders. Dazu kann gehören, dass die betroffene Person emotional instabil wird, impulsiv und reizbar, also genau die Sachen, die wir hier sehen, dann kann es der Person auch schwerfallen, sich zu konzentrieren, Bedürfnisse aufzuschieben, Probleme zu lösen, vorausschauend zu planen und zielgerichtet zu handeln. Auch all das sieht man durchaus in den vielen Beispielen, die auch die Familie und die anderen Angehörigen auch beschrieben haben.
Und es ist so schade, weil es einfach allzu menschlich ist, dass du, wenn du sowas auf einmal siehst, es so ganz profan einer Drogensucht zuschreibst oder einer Medikamentensucht oder was auch immer.
Ja, also das ist eben in dem Fall so tragisch, dass Leute gedacht haben, das ist ein junger Hollywood-Schauspieler, das sind bestimmt Drogen. Also zusammenfassend. Sehr wahrscheinlich hat sich Lewis' Zustand aufgrund einerseits der fehlenden korrekten Diagnose und somit auch der fehlenden richtigen Behandlung und außerdem aufgrund mehrfacher Kopfverletzungen, die dann wahrscheinlich eine weitere Verschlimmerung der Hirnschädigung bewirkt haben, kontinuierlich verschlechtert, wie man eben auch jetzt zeitlich deutlich sehen kann. Und gleichzeitig hatte er eben keine Krankheitseinsicht und verweigerte sich jeder vernünftigen Diagnostik und Behandlung. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund der Tatsache, dass er nicht mehr in der Lage war, die Realität richtig wahrzunehmen und einzuschätzen und sein Verhalten ansatzweise vernunftorientiert zu steuern. Und dementsprechend hat er hier also auf der Grundlage dieser Symptomatik offenbar diese Gewaltdelikte begangen, auch dieses Tötungsdelikt an eben seiner Vermieterin und letztendlich ja auch dann seinen eigenen Tod bewirkt.
Auch hier wieder eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Hier ist er selber zu Tode gekommen und hat natürlich auch eine unschuldige Person getötet. Ja, ein spannender Fall, diesmal etwas aus einer anderen Warte betrachtet.
Also man muss dazu sagen, dass Menschen mit der organischen Persönlichkeitsveränderung in den allermeisten Fällen nicht so ein Delikt begehen. Das ist super, super, super wichtig nochmal zu betonen. Und in aller Regel ist es halt so, dass die Personen dann auch behandelt werden können und auch eine Verbesserung ihres Zustands erzielt werden kann. Das heißt, man kann auf gar keinen Fall davon ausgehen, also bitte jetzt nicht diesen Fall missinterpretieren, dass Menschen mit so einer organischen Persönlichkeitsveränderung grundsätzlich sehr wahrscheinlich dann solche Delikte begehen, bis hin zu einem Tötungsdelikt.
Ganz genau.
Das hier ist ein Extremfall, der halt leider auf diese Art eskaliert ist.
Und natürlich auch ein Extremfall, weil es mal wieder ein, wie bei uns bekannt bei Melody of Crime, ein prominenter Protagonist ist.
Ja.
Also mal wieder eine sehr, sehr spannende Episode und nichts für schwache Nerven. Toll, dass ihr am Start wart. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und abonniert uns gerne und unseren Podcast natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst.
Genau, und diesen Podcast bekommt ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr weitere interessante Podcasts und spannende Inhalte hören möchtet, schaut gerne in der ARD-Audiothek vorbei. Und wieder einmal danken wir euch sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Auch von mir. Tschüss. Bis nächste Woche.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Cannabis Cowboys ist ein spannender, investigativer True-Crime-Podcast, der auch locker als Serie bei einem bekannten Streamingdienst laufen könnte. Das Berliner Start-up Juicy Fields hat große Gewinne versprochen. Einfach ein bisschen Geld investieren in den Anbau von medizinischem Cannabis und zack, reich werden. Es gab viel Hype auf Social Media, Tausende haben der Firma ihre Ersparnisse anvertraut und dann alles verloren. Seitdem ermittelt die Polizei in vielen Ländern. Die Tatpersonen sind noch immer auf freiem Fuß, aber sie schweigen nicht. Cannabis Cowboys gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.